Du suchst nach einem neuen spannenden Job, der gut bezahlt wird und dich in einem jungen, dynamischen Team Tag für Tag mit spannenden Projekten versorgt? Dann komm zu Taurus Sicherheitstechnik in unser stierisches Team. Wir suchen Techniker für Sicherheitstechnik mit Vorerfahrung bei Alarmanlagen, Videoüberwachungen und Zutrittskontrolle in ganz Österreich. Bewirb dich jetzt!
Der Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich bin wie immer euer Podcast-Host Tom Urbanek. Und bei mir ist heute der liebe Mario von Stay Awesome. Wir kennen uns ja tatsächlich mittlerweile ein bisschen näher, da ich auch bei euch investiert bin. Worüber ich mich sehr freue und sehr froh bin, wirklich bei so einem coolen und innovativen Unternehmen auch dabei sein zu dürfen und mitwirken zu dürfen. Und es geht ja heute ein wenig darum, auch ein bisschen deine Reise zu durchleuchten, was dich zu Immobilien gebracht hat. Mittlerweile seid ihr wirklich ein Serviced Apartment Betreiber, der wächst und wächst in den kommenden Jahren. Aber auch ihr habt ja mal klein begonnen mit einer Idee. Ja. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, super. Vielen Dank, Tom. Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, dass wir uns gefunden haben. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr wertvoll ist, dass wir dich jetzt als Investor bei uns an Bord haben.
Freut mich. Vielen
Dank. Ich denke, dass wir da sehr von deiner Expertise profitieren können. Und ja, freut mich auch total, hier zu sein jetzt.
Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie hat denn deine Immobilienreise in der Hinsicht begonnen? Oder warum dann auch Serviced Apartments überhaupt?
Ja, super gerne. Ich habe nach meinem Wirtschaftsingenieurstudium irgendwann so den Punkt gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh cool, ich glaube, ich kriege jetzt langsam einen Kredit von der Bank. Immobilien fand ich schon immer spannend. Mhm. Ich schaue mal, was es so am Markt gibt. Mhm. Das war jetzt so
irgendwie Immobilien-Background in der Family oder so? Oder?
Nee. Ja, also mein Opa hat mal ein Mehrfamilienhaus gebaut mit 12 Parteien, aber das war es auch. Und ich fand das Thema aber trotzdem schon immer super spannend. Und dementsprechend habe ich auch geguckt, so okay, was kann ich denn mit meinen Mitteln machen? Was sind meine großen Hebel im Immobilienbereich? Mhm. Und 2020 war der Markt ja schon sehr, sehr überpreist. Das heißt, es war sehr schwer, überhaupt eine Immobilie zu finden. Mhm. Und ich habe mir eigentlich ausgerechnet, okay, wenn ich jetzt eine finanzielle Freiheit mir erarbeiten will mit Immobilien, was ja dann schon irgendwo für mich das Ziel war, jetzt nicht nur für die Rente, sondern wirklich, okay, wie werde ich frei damit? Mhm. Dann hätte ich ja schon mindestens 50, 60 Immobilien gebraucht, um mir einen vernünftigen Lebensstandard irgendwo dann für mich und meine Familie zu realisieren. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das kann es ja eigentlich nicht sein. Und habe mich mit Sonderformen beschäftigt. Mhm. Also habe dann geguckt, okay, wie kann man denn eventuell eine Immobilie jetzt mit dem wenigen Kapital, was ich habe, nutzen, um das zu hebeln. Und da bin ich dann auch über so YouTube-Formate auf Airbnbs gekommen. Habe gesehen, wie die Großen es in den USA machen. Habe dann auch jemanden in Kassel gefunden, das Gleiche gemacht hat, habe mich mit ihm connected. Und es war dann relativ schnell klar, okay, mit so einer Ferienwohnung kann man so 1.000 bis 1.500 Euro Überschuss im Monat erwirtschaften. Das fand ich sehr faszinierend. Dementsprechend sind meine gesamten ersten, also ich habe während meiner Tätigkeit im Endeffekt in meinem dualen Studium schon immer viel unternehmerisch ausprobiert, aber sobald ich Bonität hatte, bin ich dann losgerannt und habe mir einen Kredit organisiert, um die ersten Wohnungen dann auch aufzumachen. Das heißt, habe eine Wohnung angemietet, habe die dann mit meiner Partnerin zusammen möbliert und dann über Airbnb vermietet. Und es war so, im ersten Monat hatten wir so 1.000 Euro Überschuss. Mhm. Wir hatten Return of Invest nach 3 bis 4 Monaten.
Mhm. Was schon ziemlich, ziemlich krass und ziemlich geil ist. Ja,
ja, auf jeden Fall. Definitiv.
Okay, ja, also vor allem natürlich Return on Invest in der Kurzzeitvermietung, speziell in diesem Rent-to-Rent-Modell. Genau. Das geht natürlich relativ rasch in der Regel. Ja. Brauchst natürlich eine ansprechende Lage, eine ansprechende Immobilie, keine Frage. Aber ja, speziell für den Einstieg eignet sich natürlich das Rent-to-Rent-Modell. Und ja, viele machen ja ausschließlich Rent-to-Rent. Beziehungsweise wenn man das Ganze dann ein wenig größer denkt, wie es bei euch mittlerweile ist bei Stay Awesome, einen Mietvertrag für ein ganzes Haus, ein Pachtvertrag für ein ganzes Haus ist ja am Ende des Tages auch nichts anderes als Rent-to-Rent, mit natürlich ein paar mehr Implikationen
so ist es.
Und einer ja, weitaus mehr Professionalisierung des Ganzen. Ja. Wie ging dann die Reise dann weiter? Jetzt hattet ihr 1, 2, 3 Wohnungen dann, die ihr auf Airbnb vermietet hattet.
Genau, also es, im Prinzip war bei uns der Weg zu sagen, die erste Wohnung hat sehr gut funktioniert. Wir waren natürlich dann direkt auf der Suche nach der zweiten Wohnung.
Klar, denkt man sich, hey, das klappt ja mehr davon, ne?
Genau, das heißt, einen Monat, anderthalb Monate später haben wir dann die zweite aufgemacht. Und dann ging das so weiter. 2 Monate später haben wir dann nochmal 2 aufgemacht. Und haben dann tatsächlich auf dem Weg auch gemerkt, okay, irgendwie, wir werden zu einem richtigen Unternehmen, ist jetzt nicht mehr nur noch so ein Zeithassel, man muss jetzt Prozesse einführen, wie kriegt man Sachen skalierbarer hin. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir noch jemanden im Team bräuchten. Das heißt, auf dem Weg dahin haben wir dann Robin kennengelernt, beziehungsweise wir kannten Robin schon aus dem Studium. Der hat genau das Gleiche in Kassel gemacht wie wir. Es ist meistens so, wenn ein Geschäft gut ist, dann macht das nicht nur einer.
Meistens, ja.
Und haben mit Robin dann einen super guten Komplementär gefunden. Also ich war super gut im Vertrieb, habe neue Objekte ranbekommen. Annalena konnte sie wunderschön designen, sodass wir auch richtig gut Umsatz gemacht haben, weil das Produkt ist natürlich schon sehr wichtig. Also es muss eine schön ausgestattete Wohnung sein, weil nur dann bekommt man sehr hohe Mieten und das rechnet sich meistens irgendwie 2.000, 3.000 Euro mehr in die Ausstattung von so einer Wohnung zu investieren und definitiv dann 20, 30 Euro die Nacht mehr zu nehmen, als so eine Basic-Wohnung anzubieten.
Ja. Kann ich nur bestätigen, auch aus eigener Erfahrung. Also das macht sich definitiv bezahlt. Ja.
Definitiv. Und
auf der anderen Seite ist es für mich auch immer wieder so faszinierend, sorry, dass ich da reingrätsche, mit welchen günstigen Maßnahmen man auch wirklich designtechnisch aufhübschen kann.
Ja. Voll. Das Design hat nichts mit Geld zu tun. Ja. Also wirklich nicht. Ja. Wenn man sich anguckt, die Sachen, wo man sich teilweise am wohlsten fühlt, das ist gar nicht so dieser Schickimicki-Luxus, sondern das ist dieses Auge fürs Detail.
Ja.
Das heißt, Annalena hat einen ganz, ganz das Gefühl eines Raumes irgendwie aufzunehmen. Und man kann teilweise aus Müllbeuteln oder aus alten Reissäcken Lampen bauen, die irgendwie einen Euro kosten, wo man so selber gar nicht drauf gekommen wäre.
Ja. Aber das macht halt dann auch das Spezielle und das gewisse Extra.
Und dieses gewisse Extra, da spielt die Musik im Arbitragegeschäft. Weil es ist so, dass man hat eine fixe Miete, man hat eine fixe Reinigungskosten, nur der Umsatz ist total variabel. Und der Umsatz hängt massiv davon ab, wie gut sind deine Fotos, wie gut ist deine Ausstattung und vor allen Dingen, wie gut ist das Gefühl deiner Gäste in deinem Apartment. Klar, der ganze Rest muss auch passen, aber wenn es dann wirklich schön durchdesignt ist, da spielt die Musik.
Und am Ende des Tages dann natürlich nach einiger Zeit, wie gut sind die Bewertungen?
Richtig, genau. Der Gast muss sehr zufrieden sein. Dann kommt natürlich auch Zugangssysteme, sind dann ein riesiges Thema. Ja. Das heißt, wenn man dann irgendwie die dritte Schlüsselbox an der Tür hat, in der ein Schlüssel liegt, die dann aber die Reinigungskraft doch mitgenommen hat und der Gast vorher hat einen Schlüssel mitgenommen, dann versagen auch so Systeme halt relativ schnell. Und da ist es dann irgendwann schon wichtig, dass man auch auf bessere Schließsysteme wechselt, die
Klar,
da eine gewisse Zuverlässigkeit.
Haben wir vorher darüber gesprochen, wie viel das Schließsystem auch, wenn man sich es mal ansieht und analysiert, bei den Bewertungen halt durchkommt. Ja? Wie Total. Einfach bin ich ins Objekt gekommen, in mein Zimmer gekommen, bin ich überhaupt reingekommen?
Genau, das ist das A und O, das ist das Einzige, was wirklich zählt.
Ja.
Also wenn ein Gast mal so eine halbe Stunde vor so einer Tür gewartet hat, dann kann das Zimmer dahinter so schön sein, wie es auch nur sein kann. Das gibt keine positive Bewertung mehr. Das ist schwer.
Na krass, ja.
Ja, das ist wirklich schwer. Und wir sagen im Moment, wir haben teilweise Objekte, wo wir wirklich Schließprobleme haben. Da kommen 50% der schlechten Bewertungen einfach nur davon, weil die Leute vor den Türen stehen.
Ja. Aber das ist ja zum Glück lösbar. Daran arbeiten wir ja.
Genau, richtig.
Okay, jetzt bin ich reingegrätscht, jetzt waren wir an dem Punkt, ihr seid du hast dich dann eben von Anfang an mit Annalena, mit deiner Co-Founderin und dann auch mit Robin als Co-Founder zusammengeschlossen. Ihr habt bemerkt, okay, jetzt brauchen wir Prozesse, jetzt werden wir zu einem Unternehmen.
Genau, richtig. Das heißt, im Prozess war dann so ein bisschen die Frage, was wollen wir skalieren, wo wollen wir hin? Und haben uns so ein bisschen die Frage gestellt, was ist denn so die Hotellerie, die wir gerne bauen würden? Was ist das Gastgewerbe, wo wir sehen, dass da die Zukunft hingehen muss? und sind dann relativ schnell auf den Dreh gekommen, okay, wenn wir was machen, dann kann es nicht nur um Geld gehen, weil mit einem Hotel verdienst du eigentlich genug, dass du ausgesorgt hast für ein paar Leute. Aber es geht eigentlich darum, was möchtest du bauen, was möchtest du hinterlassen? Und da fanden wir das total interessant, uns damit zu beschäftigen, wie könnte Nachhaltigkeit in Apartments aussehen? Mhm. Wir haben eigentlich in der Hotellerie den riesigen Vorteil, dass wir Leben professionalisieren. Das heißt, Menschen, die bei uns übernachten, da sorgen wir dafür, dass die alles haben, was sie benötigen, um wirklich vernünftig leben zu können in einer fremden Stadt, das Zuhause in einer fremden Stadt. Mhm. Und dementsprechend haben wir aber auch die Chance, warum sollen wir nicht Nachhaltigkeit auch professionalisieren können? Mhm. Warum sollten wir nicht in unseren Apartments den Menschen das Gefühl geben, hey, Nachhaltigkeit ist gar nichts, wofür man Angst haben muss, sondern es ist total erlebbar und kann eine Erfahrung sein. Mhm. Und daraus ist im Endeffekt das gekommen, was wir uns vorgestellt haben. Und wir mussten leider aber auch vorher feststellen, dass es ein totaler Weg ist. Es ist ein riesiger Prozess, auf den man sich da begibt. Und der erste Schritt dann in unserer Reise war eigentlich zu sagen, okay, wir nehmen keinen Wohnraum mehr für unser Geschäftsmodell. Vorher haben wir immer eine Wohnung angemietet, möbliert, vermietet und sind dann umgeschwenkt auf eine Gewerbeumnutzung. Das heißt, wir haben eine Bürofläche gefunden, haben mit dem Eigentümer 500 Quadratmeter zu 7 Apartments umgenutzt und hatten dann das erste Mal sozusagen ein kleines Boardinghaus, weil wir so eine Etage in einer Büroimmobilie hatten. Mhm. Und das war dann auch für uns auf einmal der Aha-Moment, wo wir gesagt haben, hey, 7 Apartments aufzumachen, das ist so viel Arbeit, wie ein Apartment aufzumachen, weil ob ich das Ganze jetzt 7-mal bestelle oder 1-mal bestelle, ist im Endeffekt genau der gleiche Aufwand.
Klar.
Du musst auch nur einen Dienstleister finden, du musst dich auch nur einmal Gedanken um Fluchtsituationen und so weiter und so fort zu machen. Und das war dann eigentlich der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt nur noch Objekte mit mindestens 15 Einheiten. Mhm. Und da fängst du natürlich dann ganz anders an zu gucken. Mhm. Das heißt, du sagst dann, hey, so ein Hotel, das ist ja gar nicht mehr so weit weg von so einem Apartment. Mhm. Vielleicht macht man da Küchen in ein Hotelzimmer rein und kann so unser Geschäft viel schneller und viel weiter skalieren. Mhm. Das heißt, letztes Jahr haben wir unser erstes Hotel aufgemacht mit dem Hotel Hessenland. Und ja, das ist dann so unser Prozess gewesen, wo wir das erste Mal dann 50 Einheiten auf einen Schlag aufgemacht haben, was natürlich dann auch wieder mit ganz anderen Herausforderungen gekommen ist. wir haben gesehen, dass es de facto trotzdem so eine Wohnung oder 50 Apartments aufzumachen, es ist nicht mehr so der große Unterschied. Mhm. Und jetzt haben wir eine Pipeline gefüllt für die nächsten Jahre, wo wir uns zum Ziel gesetzt haben, jetzt in den nächsten 3 Jahren 500 Apartments mindestens aufzumachen und sind da auch auf sehr, sehr gutem Weg, gerade in der Umnutzung von Büroflächen zu Service Departments, wo sich ein riesiger Markt durch Corona aufgetan hat.
Mhm. Klar, man braucht einfach weniger Büroflächen. Ja. Man hat... Ja, also sei es im Erdgeschoss mit Ladenlokalen, teilweise natürlich auch leerstehende, als auch im Stockwerk dann von Büroflächen. Ja. Da ist natürlich viel, viel Potenzial da. Ja.
Genau.
Zumal, was ja auch ein Vorteil sein kann, denke ich mir, wenn du jetzt zum Beispiel eine Etage von einem Bürohaus hernimmst, umwidmest und dementsprechend dann für Apartments benutzt, dann verträgt sich das ja auch vielleicht besser, als wenn das eine Etage in einem Wohnhaus wäre, ne? Mit Anrainern etc. Ne? Also auch die Apartmentbewohner dann, die bei euch nächtigen, werden nicht gestört, weil, keine Ahnung, nach 17, 18 Uhr ist ja in dem Bürohaus eh nichts mehr los. Ne? Also das ist auch so eine gute Ergänzung und ein Win-Win. Ne?
Definitiv. Und wir können das auch nur jedem ans Herz legen. Also wir haben mehrere Vorteile. Langfristig haben wir im Endeffekt nachhaltigen Wohnraum geschaffen. Das heißt, klar, wir betreiben es als gewerbliche Apartments. Mhm. Aber langfristig schaffen wir de facto Wohnraum. Aber was passiert mit den Apartments in 30, 40 Jahren? Da lohnt sich Service Departments vielleicht nicht mehr. Mhm. Dann haben wir nachhaltigen Wohnraum geschaffen. Auch für den Eigentümer des Gebäudes total interessant. Mhm. Weil ich bin kein Steuerberater, aber sehr, sehr interessante Abschreibungsincentives hat, diese gewerblichen Gebäude auf Service Departments umzubauen. Mhm. Auf der anderen Seite hat er aber auch die langfristige Werthaltigkeit, weil so fängt er immer wieder an, dann zieht man einen Arzt ein, dann zieht man einen Steuerberater ein und die haben alle andere Anforderungen an ihre Gewerbeflächen. Mhm. Das heißt, er fängt jedes Mal, alle 5 Jahre an, muss er im Zweifel umbauen. Mhm. Und wenn er einmal Apartments draus geschaffen hat, dann hat er Apartments, fängt aber nicht an, wieder hier eine Glastür, hier eine Glaswand reinzuziehen. Dann die Werthaltigkeit von dem Investment ist auch Wahnsinn.
Mhm, klar.
Wir bauen im Moment so zwischen 1.000 bis 1.500 Euro pro Quadratmeter BGF um. Und das ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Investment-Case, den man sich die nächsten Jahre angucken kann, der aus meiner Sicht...
BGF, kurz zur Erklärung, Bruttogeschossfläche.
Richtig, richtig, genau.
Ich versuche immer so, Termini dann kurz
genau,
zu erklären.
Genau, ja. Bruttogeschossfläche, genau. Ja. Also im Prinzip das, was wir auf dem Grundriss
Fläche,
sehen an Fläche.
Was Fläche, an Fläche vorhanden ist.
Ja. Genau.
Okay. Ja. Dir gefällt der Sicherheitspodcast? Dann gib uns jetzt ein Thumbs up oder bewerte uns mit 5 Sternen und folge uns auf Spotify und auf YouTube. Du hast es mehrmals eben erwähnt schon, das Wort Nachhaltigkeit. Mhm. Ja. Das ist ja was, was ihr euch mit Stay Awesome ganz groß auf die Fahnen schreibt. Ja. Und das habe ich ja auch so spannend gefunden an eurem Konzept. Ich war am Anfang ein wenig skeptisch, ja, auch so, ja, Nachhaltigkeit hört man ja oft, und dann, wie ich mit dir ins Detail gegangen bin, wirklich positiv überrascht, wie sehr ihr das auch wirklich durchzieht, wie sehr ihr die Immobilieneigentümer dabei berät, welche Probleme ihr da auch für den Immobilieneigentümer löst, von Konzepten bis Förderungen, von da und dort auch mal ein Tipp in steuerlicher Natur, ja, und der Abklärung im Steuerberater. Also das ist ja höchst interessant. Magst du auf das noch ein bisschen mehr eingehen? Ja?
Definitiv. Also wir müssen sagen, dass uns die letzten Jahre natürlich massiv geholfen haben bei dem Thema, weil wir gestartet sind mit der Idee, okay, wir fangen jetzt an und alle haben Bock auf Nachhaltigkeit.
Ja.
Und wir mussten diesen Realismus walten lassen, wo wir gesagt haben, okay, unsere Vision und was ist im Moment, warum wird im Moment nicht saniert? Mhm. Und da sind wir relativ schnell auf den Dreh gekommen, egal was wir machen, es muss sich rechnen.
Ja.
Das heißt, klar, es geht im Endeffekt darum, es muss sich rechnen. Und was spielt uns da jetzt ganz groß in die Karten in den letzten Jahren? Die EU-Regulatorik. Mhm. Das heißt, die EU hat sich das Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß in sämtlichen Sektoren von hier 100% bis auf 2040 auf minus 90% zu reduzieren. Mhm. Das heißt, man sieht hier eine Linie, genau, und man hat im Prinzip ein Gebäude, das ist dann im Endeffekt hier, das hat eine bestimmte Energieklasse und die fällt irgendwann unter diese Reduktionslinie. Ja. Und sobald die unter die Reduktionslinie fällt, zahlen die Leute dann richtig massive Steuern auf das zu viel ausgestoßene CO2.
Quasi wie eine Strafsteuer.
Genau, wie eine Strafsteuer, genau. Und wenn man das jetzt einberechnet, kommt man relativ schnell auf den Punkt, dass man sagt, okay, wenn das Gebäude in 10 Jahren Strafsteuer zahlen muss, was ist denn das Gebäude wert? Mhm. Weil bei Immobilien schauen wir uns immer langfristige Cashflows von Objekten an, um diesen hohen Wert, den wir jetzt initial investieren, zu rechtfertigen. Mhm. Das heißt, wenn ich mein Gebäude nicht auf einem guten energetischen Standard habe, ist mein Gebäude in Zukunft sogenannte stranded, also ein gestrandetes Asset, so nennt man das Ganze.
Ja.
Das heißt, es ist nichts mehr wert. Oder zumindest nicht mehr so viel, 50% weniger.
Oder es ist im schlimmsten Fall halt wirklich gar nicht mehr verwertbar,
richtig,
nutzbar etc.
Genau, und muss abgerissen werden und dann habe ich die Abrisskosten wieder in der Backe. Das heißt, eigentlich müssen sich alle Leute jetzt mit den Nachhaltigkeiten ihrer Gebäude beschäftigen. Mhm. Und auch wenn die Leute Angst davor haben, es ist keine Rocket Science.
Mhm.
Klar, es gibt Themen, die man angehen muss. Man hat Dämmung. Wie gut ist mein Haus gedämmt? Was für Fenster habe ich? Wie heiz ich? Das sind die Basics. Und viel mehr kommt auch nicht mehr.
Und dafür gibt es ja auch aufgrund der Regulatorik, also speziell in Deutschland, aber auch in Österreich, gibt es ja viele Förderungen in dem Bereich. Ne? Also und KfW etc.
Und das macht es dann wirklich interessant. Mhm. Und das ist dann eigentlich der Punkt, wo wir jetzt sagen, wo wir jetzt merken, dass wir da auch richtig Traction haben. Mhm. Wir haben Eigentümer, die kommen auf uns zu und sagen, hey, ich habe ein leerstehendes Gebäude, es macht im Moment gar kein Geld. Das ist schlecht saniert, es wird langfristig jetzt irgendwie stranded werden.
Mhm.
ich habe ein Risiko, was machen wir denn da jetzt gemeinsam? Mhm. Und unser Ziel als Stay Awesome ist es, langfristig ein klimaneutraler beziehungsweise im Idealfall klimapositiver Betreiber zu werden. Mhm. Das heißt, man kann sich natürlich diese Basics erstmal angucken, wie viel CO2 stößt das Gebäude aus, und wir können es dann unserem Gast auch runterrechnen, was wir sagen, okay, dein Aufenthalt hat jetzt, der durchschnittliche Aufenthalt im Hotel macht im Moment so 20 Kilogramm CO2 pro Übernachtung aus. Was schon, das ist ziemlich viel. Das ist wirklich ziemlich viel. So eine Übernachtung in einem Service Department zum Beispiel, in einem klassischen, was einigermaßen energetisch renoviert ist, liegt vielleicht so bei 3 oder 4 oder 5 Kilo.
Okay.
Das heißt, die Hotellerie ist einfach aus der Historie schon mal eine der schmutzigsten Industrien, die wir in der Bauwirtschaft haben. Mhm. Weil es war immer egal, wenn ich 2.500 Euro mit einem Zimmer an Umsatz pro Jahr mache, ist es mir egal, ob ich 50 Euro Nebenkosten habe oder 150. Ja. Das geht unter. Ja. Das geht einfach unter in der Rechnung. Und dementsprechend gibt es da viel Aufholbedarf, viel Coachingbedarf, was lässt sich vielleicht auch mit Steuerung regeln. Vielleicht muss man ja die Heizungssysteme erstmal gar nicht austauschen, sondern wie kriegt man das denn über die nächsten 5 Jahre so hin, dass man unter die Linie wandert? Mhm. Vielleicht muss man ja gar nicht am Anfang jetzt den Batzen reinstecken. Mhm. Und klar, unsere Vision ist es langfristig natürlich, nicht nur zu sagen, wir sind klimaneutral, sondern wir wollen ja eigentlich klimapositiv werden.
Ja.
Also klimaneutral klingt, ich meine, das ist ja das geflügelte Wort, was wir haben, aber ist ja eigentlich Kacke. Mhm. Also ich will ja nicht neutral sein.
Ne? Das ist ja eigentlich das Mindestmaß.
So, genau, das ist ja eigentlich das, was ich erwarte.
Dieses mit, wir wollen von ich sage jetzt mal, 100 auf minus 90% reduzieren, ne, bis 2040. Ich denke mir, es muss ja auch brutal viele klimapositive Maßnahmen, Unternehmen etc. geben. Ne? Weil es wird genug Industrien geben, wo du nicht mal die Klimaneutralität erreichst. Ja?
Genau.
Ich meine, die Bauwirtschaft als solches ist natürlich ein großer CO2-Emittent, sagt man das so.
Ja, aber definitiv. Und ich glaube, was aber langfristig so interessant ist, ist zu sagen, okay, warum bauen wir nicht Häuser wie Bäume und Städte wie Wälder. Das heißt, können wir nicht...
Spannende Aussage.
Ja, ist nicht von mir. Er ist von Martin Baumgärten. Muss ich jetzt gucken. Der hat das Cradle-to-Cradle-Prinzip entwickelt.
Ja.
Und es geht eigentlich darum, wir verbauen doch Baustoffe. Warum können wir nicht was hinstellen, was vielleicht einen positiven Einfluss auf die Umwelt hat, auf die Menschen, die in dieser Stadt leben, und nicht was bauen, was einen de facto negativen Einfluss hat. Mhm. Das heißt, warum machen wir keine Fassadenbegrünungen? Mhm. Weil sich das erstmal direkt, in Anführungszeichen, nicht rechnet.
Man sieht mal, okay, kostet X, wenn ich es nicht mache, kostet es nix.
Genau, das sind aber jetzt die Kosten, die ja langfristig entstehen, total spannend. Was passiert denn, wenn wir Klimaerwärmung haben? Mhm. Im Moment steuern wir über die nächsten 60 Jahre auch so 4 bis 5 Grad Klimaerwärmung zu. Mhm. Das bedeutet, ich laufe dann vielleicht durch Wien und habe dann mal Sommer mit 50 Grad.
Ich meine, als Beispiel, ja, ich meine, wir haben jetzt Mitte Februar und ich weiß nicht, das ist strahlender Sonnenschein und es hat irgendwie knapp 20 Grad. Ja. Also.
Und das Problem ist, dann werde ich in der Zukunft lieber an einer grünen Fassade langlaufen, die wie im Regenwald eine aktive Kühlung für mich mitbringt. Als dass ich an so einer Betonwand langlaufe und ich fast krepiere, weil die Sonneneinstrahlung mich da... Und es geht um Lebensqualität.
Vor allem auch für die Bewohner, die im Haus wohnen. Ne?
Genau. Und ich glaube, das hat gar nicht so viel mit Klimawandel in Anführungszeichen zu tun, dass wir das jetzt schaffen, das zu reduzieren.
Ja.
Ich glaube, wir müssen das größte Geschenk, was wir machen können, ist klar, investieren in die Lösungen, die es langfristig ermöglichen, dass die... Also wir müssen es günstig machen, so wie bei Solar.
Ja.
Das größte Geschenk, was Deutschland zum Beispiel der Welt gemacht hat, war Solarförderung im Jahr 2008.
Mhm.
Das heißt, wir haben einen Markt geschaffen, in dem Solaranlagen sich gerechnet haben, die Industrie hat es hochgefahren, die Chinesen haben es billig kopiert und übernommen. Wir sind pleite gegangen dran, aber dadurch, dass die Chinesen es so günstig machen, ist jetzt die billigste Stromquelle, die wir erzeugen können als Menschheit und nachhaltig. Mhm. Und genau das Gleiche müssen wir im Gebäudesektor auch schaffen. Wir müssen Rohstoffe entwickeln, die es erlauben, günstig diese Gebäude nachhaltig zu machen, sodass es sich wieder ganz normal rechnet.
Ja, also ich glaube, man muss es das auch viel langfristiger Bedenken einfach und ansehen, weil eben zum einen dieses, okay, habe ich vielleicht irgendwann mal ein Stranded Asset oder noch lange vor dem Stranded Asset, kann ich meine Immobilie überhaupt dann noch vermieten? Bin ich noch kompetitiv am Markt? Ja?
Richtig.
Wenn ich lauter grüne Gebäude um mich herum stehen habe, dann werde ich mit meinem altbackenen Betonbunker wohl nicht weit kommen. Und das Cradle-to-Cradle-Prinzip, um das noch ein wenig aufzugreifen, da geht es ja auch darum, um das Thema Wiederverwertung, Weiterverarbeitung, Recycling, ne? Also von der Wiege zur Wiege, dass ich zum Beispiel auch sage eben, hey, ich muss ein Gebäude, ja, ich, da ist vielleicht jetzt flächenwidmungstechnisch was anderes geplant auf die nächsten Jahre, ich muss da was Neues hinbauen, ich muss das abreißen, ich muss es mal kernsanieren nach weiteren 50 Jahren oder sonst was. Und dann geht es ja auch ganz viel darum und das finde ich auch sehr gut, dass sich da sehr viel tut im Sinne von Baustoffe. Ja.
Total.
Wie können wir Baustoffe wiederverwenden? Ja. Kann man das ausbauen, abbauen, woanders wieder aufbauen, recyceln etc. Ja. Weg von, ich sage jetzt auch, hin zu Single Components, weg von Verbundstoffen, die du ja oft schwer recyceln kannst. Ne. Das ist auch, habe ich letztens mit einem Startup gesprochen, die so 100% recycelbare Matratzen machen, zum Beispiel für die Hotellerie, ne, den Matter. Und das finde ich auch spannend. Ja. Wusste ich davor nicht, dass es ein Riesenthema ist bei Matratzen, dass es halt so Verbundstoffe, Kunststoffverbundstoffe sind und die werden halt einfach alle verbrannt. Fertig. Ja. Kacke für die Umwelt.
Total. Also, aber auch bei Gebäuden, also über 60% unseres Mülls in unserer Gesellschaft kommen aus der Gebäudewirtschaft. Und die Zukunft von Architekten wird eher so sein, dass sie sehr gute Lego-Bauer werden. Das heißt, die sehen dann im Endeffekt, also jedes Gebäude wird im Endeffekt zu einer Materialdatenbank. Das heißt, ich habe wie in meinem Lego-Katalog vorne drin, okay, da ist jetzt 8-mal Baustein XYZ verbaut. Und der Architekt weiß dann, okay, in den nächsten 3 Jahren, wenn ich mein neues Gebäude bauen will, dann werden die und die und die Gebäude abgerissen. Und dann biete ich auf die einzelnen Lego-Bausteine und baue mir daraus praktisch mein neues Gebäude zusammen. Und ich habe Lego geliebt als Kind. Ich finde die Idee faszinierend. Ich finde es aber vor allen Dingen so faszinierend, weil wir endlich mal wieder dahin kommen, wo unsere Großeltern und unsere Großgroßeltern schon längst waren. Die haben das wiederverwendet, was da war. Da wurde die Scheune abgerissen vom Nachbarn und dann haben sie die Balken natürlich für den eigenen Holzbau verwendet. Und vor... Die Möbel, die unsere Großeltern hatten, die sind über Jahrhunderte in Familien geblieben. Und was machen wir jetzt? Wir fahren zu Ikea, kaufen was und schmeißen nach 3 Jahren weg. Das nicht nach. Wir konnten schon, wir als Gesellschaft waren so viel nachhaltiger vor 100 Jahren, als wir es jetzt sind. Ja. Und ich glaube, so dieser Blick nach zu unseren Großeltern, zu unseren Back to the Roots praktisch.
Zurück zum Ursprung.
Ich glaube, der tut uns richtig gut.
Ja, alles richtig schöne Worte. Ja. Widmen wir uns wieder den Service Apartments, also zurück zum, ich sage jetzt mal, zum mehr zum Businessmodell und zum Geschäftlichen. Wie steht ihr aktuell da mit Stay Awesome oder wie war so noch die Entwicklung? Ich meine, klar, das Haus mit 50 Einheiten hat natürlich mal einen Schub verleiht. Ich glaube, ihr habt aktuell eben knapp über 60 Einheiten, die ihr betreibt, hauptsächlich in Kassel.
Genau.
Und ja, wo soll die Reise denn jetzt hingehen? Ne?
Genau, also im Moment sieht es so aus, dass wir noch weitere Projekte in Kassel haben, weil das einfach unser Heimatmarkt ist. Wir haben jetzt aber auch gerade mit der Finanzierungsrunde, die wir jetzt abgeschlossen haben, doch schon gemerkt, dass wir auch mit unserer 4-jährigen Markterfahrung jetzt ganz andere Player im Markt ansprechen können. Das heißt, wir schauen gerade... Es ist
schon ein bisschen Traction und ein Track Record da.
Das heißt, wir gucken im Moment gerade deutschlandweit nach neuen Objekten, nach neuen Standorten, sind da sehr flexibel in der Standortauswahl, schauen uns, wie gesagt, hauptsächlich im Moment Hotelübernahmen an und auf der anderen Seite Umbauten von Büroimmobilien zu Serviced Apartment, Apart-Hotels. Das heißt, da machen wir gerade ganz konkret in Hannover und Nürnberg mehrere Projekte, die wir jetzt in der Pipeline haben.
Also wie darf man sich das vorstellen, ihr macht dann auch mit den Eigentümern, mit jemandem, der an euch herantritt, da macht ihr dann gemeinsam mal eine Studie. So ist das quasi möglich? Kann man das umsetzen? Ist das machbar? Eine Machbarkeitsstudie?
Ja, zu, Genau, also meistens ist es so, dass wir ein Objekt angeboten bekommen. Wir arbeiten mit einem sehr breiten Maklernetzwerk zusammen in Deutschland. Mhm. Die bieten uns ein Objekt an oder auch mit exklusiven Maklern für einzelne Standorte. Die bieten uns ein Objekt an. Wir schauen uns das in der Kurzprüfung an, sagen, okay, ist spannend, ist nicht spannend. Mhm. Die Lage ist sehr entscheidend bei Service Departments. Und im Endeffekt gehen wir dann in tiefere Gespräche mit dem Eigentümer. Mhm. Das heißt, wir sagen, guck mal, das ist unsere Baubeschreibung, das würden wir uns vorstellen für das Objekt. Mhm. Was kannst du dir vorstellen? Dann einigen wir uns über Pachtkonditionen, legen den Ausstattungsstandard fest. Und sobald das fertig ist, haben wir so in der Regel 18 Monate Umbauphase, in der dann so ein Bürogebäude im Endeffekt zu einem neuen Apart-Hotel, Service-Department-Gebäude wird. Mhm. Und das Gleiche machen wir aber auch mit Hotel-Nachfolgethematiken. Das heißt, da schauen wir uns auch im Moment bundesweit Objekte an, bei denen wir einen Hotelier haben. Der ist jetzt vielleicht 70, der sagt jetzt, keine Lust mehr, ich würde jetzt ganz gerne irgendwie meine Zeit noch ein bisschen genießen. Ja. Er wird gerne seinen Betrieb abgeben. Und dann schauen wir mit ihm natürlich auch, okay, wie kann man so eine Übernahme von so einem klassischen Hotelbetrieb möglichst entspannt für den Eigentümer bzw. für den Pächter betreiben. Mhm. Aber natürlich auch, wie kriegen wir unsere digitalen Standards auf dieses neue Gebäude gelegt. Mhm. Und da ist im Moment der Plan, dass wir dieses Jahr 90 neue Objekte, neue Apartments aufmachen. Und wie gesagt, über die nächsten 3 Jahre mindestens 500 Einheiten. Wo wir da sehr positiv gestimmt sind, weil der Markt, unsere Pipeline ist gerade zum Brechen gefüllt. Mhm. Und ja, das also macht wirklich Spaß.
Mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen, dass ihr das schafft. Ich kenne das ja auch von unseren Kunden, teilweise von anderen Betreibern, was da möglich ist. Und das ist auf jeden Fall realistisch. Ja. Ja. Definitiv. Ja, lieber Mario, ich sage vielen Dank fürs Kommen. Du bist ja tatsächlich gestern nach Wien angereist und sitzt hier bei mir in Wien. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, fürs Zusehen an unsere Zuseherinnen auf YouTube und auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wir werden die Infos von dir und von Stay Awesome natürlich in den Shownotes verlinken. Und wenn wirklich wer ein spannendes Objekt in Deutschland oder auch in Wien hat, das sich für Service Departments eignen würde, sei es ein ganzes Haus, ein Hotel, das eine neue Nutzung braucht, eine modernere oder auch eine Gewerbefläche, eine Bürofläche, die man umnutzen kann, dann gerne bei dir melden, ne?
Genau so.
Super. Dann bis bald.
Alles klar. Danke. Macht's gut.
Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Shownotes.